Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Wegelhardt. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Die Schäden sind unangenehm und viele Menschen leiden eben auch unter Sodbrennen, saurem Aufstoßen. Da kann es auch zu Schmerzen hinter dem Brustbein kommen, die dann darauf hinweisen, dass Mageninhalt in die Speiseröhre aufsteigt. Die Ursachen können sehr vielfältig sein. Es gibt Lebensmittel wie Kaffee zum Beispiel oder Alkohol, die Säureproduktion im Magen anregen. Reichhaltige Mahlzeiten spätabends können sich ungünstig auswirken und bei manchen Menschen ist der Schließmuskel der Speiseröhre nicht stark genug. Das Problem, die aufsteigende Säure, die kann die Speiseröhre dauerhaft schädigen. Es kann zu Entzündungen kommen, zu Geschwüren oder zu einem Umbau der Schleimhaut. Was tun gegen Sodbrennen, saures Aufstoßen? Unser Schwerpunktthema heute, die Refluxkrankheit. Und wenn Sie Fragen haben oder von Ihren Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen. 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Hörertelefons für Ihre Fragen. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie bitte dran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch die Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr haben wir noch aktuelle Informationen aus der Medizin. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Schokoriegel, Chips und Pommes, wie Süßes und Fettes unser Gehirn verändern. Außerdem Erfolge bei der Mitralklappenbehandlung. Eine Katheterbehandlung senkt das Sterberisiko bei sekundärer Mitralklappeninsuffizienz. Und Fortschritte in der Lungenhochdrucktherapie. Eine Studie zeigt, dass ein neues Medikament schädliche Umbauprozesse in den Lungengefäßen zumindest bremst. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen, Professor Tobias Göse. Er ist Direktor der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie an der Universitätsklinik in Köln. Schönen guten Morgen, Herr Professor Göse. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, schönen guten Morgen.
Sodbrennen, saures Aufstoßen, das ist ja was sehr Häufiges. Und wenn es mal vorkommt, ist es vermutlich auch gar nicht so schlimm, oder?
Ja, also letztendlich Sodbrennen beschreibt ja den Druck oder das Brennen hinter dem Brustbein. Und in der Anmoderation haben Sie schon darauf hingewiesen, es kann durchaus mit dem aufsteigenden Säurebrei oder Speisebrei zusammenhängen. Aber man muss nicht immer dran denken, gleiche Symptome kann auch das Herz verursachen. Und das ist ganz wichtig, dass man nicht immer denkt, alles, was dahinter brennt, ist nur ein bisschen aufsteigende Säure. Da kann auch eine Herzerkrankung dahinter stecken.
Das kann ein Warnzeichen sein für einen Herzinfarkt?
Ja, das ist ganz typisch eigentlich, das Brennen hinter dem Brustbein, vor allem unter Belastung oder bei Kälte oder auch nach voluminösem Essen, kann Hinweis sein auf eine Minderdurchblutung der Herzkranzgefäße und löst dann einen Schmerz aus, der nicht zu unterscheiden ist von dem Schmerz, der durch aufsteigende Säure zum Beispiel ausgelöst wird. Das ist typischerweise ein bisschen kürzer. Ja, die klassische Angina pectoris dauert so 10 Minuten. Der Schmerz vom Reflux kann länger dauern, aber das ist ein sehr unzuverlässiges Zeichen. Also man muss dann schon immer drüber nachdenken, wenn jemand diese Beschwerden hat hinter dem Brustbein, ist es wirklich die Säure oder ist es was anderes?
Wissen viele nicht, ne?
Ja, deswegen sage ich es.
Der Magen produziert Säure ja eigentlich aus einem guten Grund. Das ist ja, das hilft bei der Verdauung auf der einen Seite und es ist auch ein Schutz vor Bakterien, die ungünstig sein könnten, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Genau, also das ist ja ein sehr fein abgestimmtes System, wenn man sozusagen jetzt die Reise macht vom Mund durch die Speiseröhre in den Magen und dann weiter in den 12-Fingerdarm, dann ist ja im Mund und in der Speiseröhre herrscht ein neutrales oder alkalisches Milieu, also basisch. Dann kommt man in den Magen.
Die Spucke ist auch eher
alkalisch.
Alkalisch.
Ganz wichtig, ist alkalisch. Und dann kommt man in den Magen und der Magen ist dann sauer. Da wird ja die Salzsäure produziert und direkt nach dem Magen geht es dann über in den 12-Fingerdarm und da wird dann die Säure wieder neutralisiert und es wird wieder ein neutraler pH eingestellt. Und dafür ist es natürlich schon wichtig, dass es Schutzmechanismen gibt, dass die Säure nicht in Bereiche aufsteigt oder abfließt, wo sie nicht hingehört.
Also, dass die Reise wirklich nur in eine Richtung geht.
Richtig. Und auch dann außerhalb des Magens mit 12-Fingerdarm auch wieder schnell gepuffert wird.
Und die Sicherheitsvorrichtung?
Genau, die Sicherheitsvorrichtung, wenn wir jetzt mal nach oben schauen, also wir sind im Magen und schauen zurück in die Speiseröhre, dann passiert es natürlich immer mal, dass Speisebrei aus dem Magen in die Speiseröhre zurücktritt. Da gibt es einen Verschluss, der ist nie 100%, wie das halt in medizinischen oder biologischen Systemen so ist. Das ist nicht so dicht wie eine klassische
wie so ein Ventil
oder so, wie ein Rückschlagventil. Da kann man sich auch darauf verlassen, dass da aber kein Tropfen durchkommt, sondern es kommt immer ein bisschen was durch. Und das, was durchkommt, das kann bis zu 4% der Tageszeit, kann Säure in der Speiseröhre sein, statistisch gesehen, wird dann neutralisiert dadurch, dass von oben runter, und jetzt komme ich zurück auf den Speichel, der Speichel fließt und der Speichel ist alkalisch und neutralisiert die in die Speiseröhre aufgestiegene Säure und dann ist es wieder eingestellt, wie es sein sollte.
Hm. Also es ist nicht 4% ist ja auch nicht so viel, ne?
Oh, aber 4% der Zeit ist schon eine Stunde fast pro Tag, wenn man das mal umrechnet, ne? Für 24-Stunden-Tag.
Mhm. Aber das wird nach und nach wieder neutralisiert, also genau. Ist dann sozusagen dann ist entschärft.
Und man sieht, es hängen verschiedene Sachen. Also es ist nicht nur das Aufsteigen, sondern es ist auch die Neutralisationskapazität. Wie viel schlucke ich, wie viel Speichel habe ich und kann das wieder ausgleichen.
Mhm.
Das ist einer der Mechanismen, aber wir reden ja immer von dem sauren Aufstoßen. Es gibt aber durchaus nicht nur das saure, sondern auch ein nicht saures Aufstoßen. Also die gleichen Beschwerden können ausgelöst werden, indem, wenn ich zum Beispiel die Säure komplett abgeschaltet habe durch Medikamente, können die Beschwerden auch ausgelöst werden, dass Speisebrei zurücktritt. Und auch der Speisebrei kann das gleiche Symptom auslösen.
Sie haben jetzt sozusagen die Sicherungsmechanismen beschrieben, wo natürlich auch was schieflaufen kann. Das eine wäre natürlich, wenn der saure Mageninhalt eben nicht nur 4%, also eine Stunde am Tag, in der Speiseröhre steht, sondern länger.
Genau. Also es sind zwei verschiedene Sachen, die man da betrachten muss. Zum einen ist es natürlich der Schmerz. Das ist das, was uns alarmiert und dazu treibt, zum Arzt zu gehen, vor allem wenn das häufiger ist. Auf der anderen Seite kann der chronische Säurerückfluss dazu führen, dass die Schleimhaut in der Speiseröhre, die ja eigentlich nicht für Säure gemacht ist, der Magen hält es aus. Der hat eine andere Schleimhaut, die ist säureresistent, die Speiseröhre nicht. Und dann reagiert die Speiseröhre an dem Übergang von Speiseröhre in Magen, indem sie da auch das Epithel, also die innerste Schicht, umbaut in eine magenähnliche Schleimhaut. Und die wiederum kann dann auch bösartig werden und an dieser Stelle ein Karzinom dann hervorbringen.
Jetzt haben Sie aber einen Riesensprung gemacht. Also das eine ist ja, bevor sich eine Schleimhaut umbaut, kommt ja häufig erstmal eine Entzündung. Oder?
Wahrscheinlich. So genau weiß man das nicht. Aber es ist wahrscheinlich so, ja.
Und dann wird die Schleimhaut wird dann dicker oder stabiler oder was passiert da? Oder wird da wirklich eine ganz andere Schleimhaut?
Das ist ein ganz anderer Typ von Schleimhaut. Also die Schleimhaut in der Speiseröhre ähnelt eigentlich mal zu der Mundschleimhaut, auch gar nicht so unähnlich der Haut. Ne? Ist sogenanntes Plattenepithel. Es ist nicht wie bei der Haut verhornt mit so einer dicken Schicht drauf, sondern ist dünner. Aber es ist ein hautähnliches Gewebe. Während im Magen ist eine Schleimhaut, die eher so den inneren Organen entspricht, die Drüsen produzieren können. Mhm. Also ein ganz anderer Typ von Schleimhaut. Und diese Schleimhaut ist säureresistent und die wird dann sozusagen ausgeprägt plötzlich in der unteren Speiseröhre.
Aber das ist ja was man wahrscheinlich vermutlich erstmal gar nicht spürt, oder?
Muss man überhaupt nicht spüren, weiß man auch ganz gut, dass viele Patienten, die mit einem letztendlich ein Endergebnis, einem Speiseröhrenkrebs oder Krebs des Überganges kommen, gar nicht so arg häufig Beschwerden gehabt haben. Und vielleicht muss man jetzt doch mal zurückspringen, ganz an den Anfang. Es ist nicht so, dass immer, wenn Säure zurückfließt, dann gleich eine Entzündung entsteht. Etwa bei der Hälfte der Menschen, bei denen Säure zurückfließt, entsteht eine Entzündung. Die kann man dann auch sehen, wenn man reinschaut. Aber bei der anderen Hälfte sieht man gar nichts. Sondern das sieht völlig normal aus, haben aber die gleichen Beschwerden.
Aber die Beschwerden sind schon da, oder?
Die Beschwerden sind da, aber sie müssen nicht. Viele Patienten, die mit dem Karzinom kommen, haben eigentlich nie ernsthaft Beschwerden gehabt. Man muss es nicht spüren. Das ist das Gemeine dran.
Ich wollte nochmal auch auf die Beschwerden, wie die aussehen können, rauskommen. Manchmal kommen ja auch so ganz, untypische oder erstmal merkwürdige Rückmeldungen, dass Menschen sagen, morgens bin ich häufiger mal heiser und die Stimme verändert sich oder ich muss komisch husten und das tut weh beim Husten oder dass der Zahnarzt sagt, sagen Sie mal, Ihre Zähne sehen aber komisch aus.
Richtig. Das sind also eine Reihe von Veränderungen wie Beteiligung der Stimmrippen oder dass es sogar zu Asthma kommen kann, stellt man sich so vor, dass die Säure nachts aufsteigt und dann in die falsche Kehle kommt, sprich in die Luftröhre und dann entweder an den Stimmritzen oder an der Lunge oder am Zahn, wenn es dann ein bisschen Schäden verursacht. Da ist klar eine Assoziation gezeigt, aber die Assoziation heißt nur, es kommt gemeinsam vor. Ob das tatsächlich die Ursache ist, weiß keiner. Mhm. Es ist nur gehäuft.
Das wird oft gesagt, ne? Das ist,
genau, muss man, ja. Das ist ein feiner Unterschied, dass es gemeinsam vorkommt, aber ob es kausal im Sinne von das eine bedingt das andere ist, das wissen wir nicht. Mhm.
Bevor, also wenn Beschwerden da sind, dann wird ja häufig auch mal nachgeguckt, was ist denn eigentlich los? Und meine Kollegin Barbara Weber hat eine Patientin begleitet am Krankenhaus in Köln-Weiherthal.
Ja, wir haben hier eine 45-jährige Patientin, die seit ein paar Monaten eigentlich mehr so uncharakteristische Beschwerden im Oberbauch, manchmal auch Sodbrennen hat.
Die Beschwerden führten die Patientin zum Hausarzt, der nach eingehender Untersuchung nichts feststellen konnte. Deshalb hofft Dr. Klaus Benz, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin im Evangelischen Krankenhaus Köln-Weiherthal, jetzt bei einer Magenspiegelung festzustellen, was hinter den Beschwerden stecken könnte.
Sie ist bereits in Kurznarkose, das heißt, die Patientin schläft, kriegt von der ganzen Prozedur nichts mit. Und ich bin jetzt im Moment dabei, das Gerät, also das Endoskop, das Magenspiegelungsgerät einzuführen, in die Speiseröhre zunächst. Wir sind jetzt bereits in der Speiseröhre.
Das Magenspiegelungsgerät hat vorne eine kleine Kamera, sodass der Arzt auf einem Monitor das Gewebe sehen kann.
So, wir bewegen uns jetzt langsam von oben nach unten durch die Speiseröhre. Die ist völlig unauffällig bis jetzt. Ja, wir sehen eine völlig normale Schleimhaut, ohne Zeichen der Entzündung, keine Verengung, kein Tumor, was in dem Alter auch nicht zu erwarten wäre. Wir sind jetzt am Übergang von der Speiseröhre zum Magen. Das kann man sehr gut erkennen, weil die Magenschleimhaut eine völlig andere ist. Und hier ist der Übergang, der ist auch völlig unauffällig. Wenn wir jetzt eine Refluxentzündung hätten oder einen Säurereflux, dann würde man das unter Umständen erkennen können durch eine Entzündung in der Speiseröhre, direkt vom Übergang in den Magen. Das ist nicht der Fall. Das heißt also, eine manifeste Entzündung in der Speiseröhre hat die Patientin nicht. Sie schließt aber letztendlich einen Reflux nicht aus, weil es gibt auch ein Reflux ohne eine Entzündung, der kann auch Beschwerden machen. Das ist dann mit einer endoskopischen Untersuchung nicht sicher auszuschließen. So, mittlerweile habe ich mich jetzt hier weiter vorangearbeitet, bin jetzt bereits am Magenausgang, dem Magenpförtner. Sieht alles im Moment normal aus. Auch hier ist keine Entzündung festzustellen. Ich passiere jetzt den Magenpförtner und bin dann anschließend im Zwölffingerdarm. Das ist der Abschnitt des Verdauungstraktes, der sich an den Magen anschließt. Der sieht auch sehr schön aus, ganz normale Schleimhaut, ohne Entzündung. Man kann alles sehr gut erkennen. So, jetzt bin ich am tiefsten Punkt angelangt mit meinem Gerät und ziehe das Gerät jetzt langsam wieder zurück.
Dr. Benz entnimmt noch einige Proben aus dem Magen, damit die Pathologen eventuell auftretende Veränderungen an den Zellen unter dem Mikroskop feststellen können. Auch auf dem Rückweg findet Klaus Benz keine Veränderungen des Gewebes, die die Beschwerden erklären könnten.
Und man kann subsumierend sagen, bei der endoskopischen Untersuchung des oberen Magen-Darm-Traktes, also wie man sagt bei der Magenspiegelung, ist erfreulicherweise alles in Ordnung. Vorbehaltlich der mikroskopischen Untersuchung. Wir finden keine Entzündung, wir finden kein Geschwür. Wir finden auch sonst keinen auffallenden Befund. Kann natürlich sein, dass wenn jetzt das Sodbrennen mehr im Vordergrund steht, wie ich eingangs sagte, dass trotzdem ein Reflux eine Rolle spielen kann. Das kann man aber mit einer endoskopischen Untersuchung nicht herausbekommen. Dazu müsste man dann eine Säuremessung machen.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Ja, keine Entzündung, kein Geschwür. An sich ja erstmal eine gute Nachricht, aber trotzdem Beschwerden. Passiert das häufiger?
Ja, genau. Was wir schon gerade eben so kurz angedeutet haben, es gibt halt, wenn jemand Sodbrennen hat, zwei Varianten. Das eine ist die offensichtliche Entzündung in der Speiseröhre, also die Refluxösophagitis nennen wir das, oder die gastroösophageale Refluxentzündung. Davon abgrenzen muss man aber die gastroösophageale Refluxerkrankung. Das heißt, es gibt Patienten, die eine völlig normale Speiseröhre haben, so wie gerade eben geschildert, und trotzdem die Beschwerden. Man versucht es dann zu erklären, indem dann die Säure, die zurückfließt, vielleicht freiliegende Nervenenden in der Speiseröhre berührt und damit zu dem Schmerz führt.
Dass die Speiseröhre einfach sehr empfindlich ist.
Die ist empfindlich, klar. Mhm. Und dann trifft es auf diese freiliegenden Nervenenden oder einfach eine Überempfindlichkeit in dem Bereich und löst den Schmerz aus. Also ich muss, wenn ich reinschaue, nicht zwangsläufig was sehen.
Mhm. Aber trotzdem die Frage, was tun gegen die Beschwerden? Die Beschwerden sind ja da.
Genau. Also ich meine, nochmal kurz, es macht auf jeden Fall Sinn, vor allem wenn jemand immer wieder Schmerzen hat, zumindest einmal im Leben eine Magenspiegelung zu machen, vor allem wenn man dann mal über die Grenze von 45, 50 kommt, also ein Alter kommt, in dem dann auch solche Tumore mal auftreten können, da macht es auf jeden Fall Sinn, mindestens einmal im Leben so eine Magenspiegelung gemacht zu haben. Was mache ich gegen die Beschwerden? Egal, ob ich jetzt eine Entzündung sehe oder nicht, man kann erstmal, da es ja meistens säurebedingt ist, versuchen, die Säure rauszunehmen aus dem ganzen System. Das heißt, es gibt heute Medikamente, die können die Magensäure, wenn es sein muss, komplett abblocken. Da kann ich also einen pH von 7, also ein völlig neutrales Milieu im Magen schaffen. Und die meisten Patienten werden darunter beschwerdefrei. Man muss es aber schon über einige Wochen machen, um sicher sein zu können, wenn es dann
also
nicht
so
gleich
eine
funktioniert.
Versuchsbehandlung sozusagen.
Genau.
Erstmal testen.
Erstmal testen, und dann macht man so 4-8 Wochen lang. Und wenn man sagt, jetzt ist jemand beschwerdefrei, dann kann man sagen, scheint ja was mit Säure zu tun zu haben. Dann kann man das wieder absetzen. Und je nachdem, wie stark die Beschwerden sind, dann entweder bei Bedarf oder manche Menschen brauchen auch eine Dauertherapie. Vor allem diejenigen, die schon ausgeprägtere Entzündungen in der Speiseröhre haben. Also wenn das eine fortgeschrittene Entzündung ist, dann kann man eigentlich schon von vorhersagen, da wird es eine lebenslange Dauertherapie in irgendeiner Form bedürfen.
Oft ist zu lesen von Empfehlungen, was den, sag ich mal, Lebenswandel betrifft. Ne? Dann heißt es, abnehmen kann auch helfen.
Auf jeden Fall. Das Abnehmen beruht darauf, dass die Idee, wenn der Druck im Bauch zu groß ist, weil einfach das Fettgewebe um den Darm rum zu viel Platz braucht, dann auch den Druck aufs Zwerchfell erhöht und damit die Öffnung schädigt, die von der Speiseröhre in den Magen führt. Also abnehmen kann helfen.
Die weiteren Tipps, die dann kommen, ist Alkohol.
Richtig, Kaffee. Alkohol ist ein Säurelocker. Interessanterweise ist es vor allem Bier, also ein schwaches alkoholisches Getränk, während Whisky zum Beispiel sehr schwach nur Säure lockt. Das ist also nicht der eine Alkohol, sondern die Beistoffe, die den Alkohol erst geschmackig machen.
Kaffee?
Kaffee kann Säure locken, richtig, ja.
Schokolade
auf jeden Fall. Alles Süße kommt noch dazu, dass Schokolade Fett enthält, und alles Fett bedeutet, dass die Magenentleerung gebremst wird, weil das Fett muss ja erst so ein bisschen verdaut werden und kann dem Körper nur ein kleines Stückchen.
Und regt dann auch die Säureproduktion an?
Oder? Ja, es regelt die Säureproduktion hoch und es bleibt länger im Magen. Es wird nicht so schnell abtransportiert. Wenn der Magen wieder leer ist, ist ja keine Säure mehr da. Aber es bleibt länger liegen und damit ist mehr Zeit da, und abends Schokolade und dann ins Bett kann schon helfen, dass dann die Säure zurückfließt.
Ja. Ein anderer Tipp, der häufig zu lesen ist, keine großen Mahlzeiten zu früh vor dem Schlafen gehen, was immer das heißen mag.
Genau, also das ist eine häufige Empfehlung. Man kann es probieren und wenn es hilft, ist gut. Also in der Regel sagt man, es dauert so 4 Stunden etwa nach einer Mahlzeit, bis der Magen leer ist.
4 Stunden ist schon eine Zeit, ne?
Getränke so 2 Stunden, Essen 4 Stunden. Wenn keine Störung wie ein Diabetes oder irgendwas da ist.
Ja. Der andere Tipp, der häufig kommt, ist einfach nochmal bewegen vor dem Schlafen. Also einen ausgedehnten Spaziergang machen.
Kann helfen. ist prinzipiell gut, sich zu bewegen.
Ist mehr was für Hundehalter oder was?
Genau. Also prinzipiell hilft es auf jeden Fall der Gesundheit, sich zu bewegen.
Ja, okay, aber das ist jetzt nicht spezifisch für Reflux und Sodbrennen und sowas.
Also ich glaube eher, dass das Rumlaufen bewirkt, dass man eben aufrecht ist, sich nicht hinlegt und es sich nach dem Essen hinlegen vor dem Fernseher oder wie auch immer führt er dazu, dass der Magen auf die gleiche Höhe kommt wie die Speiseröhre und dann kann es zurücklaufen. Wenn ich rumlaufe, ist der Magen deutlich tiefer und müsste ja schon aktiv zurückpumpen. Das ist ein Unterschied.
Sie haben aber auch schon gesagt, einige Menschen, bei denen Entzündung eine große Rolle spielt, die werden ohne Medikamente nicht hinkommen. Ja. Das sind dann die Protonenpumpenhemmer.
Genau.
Die werden ja sehr häufig verschrieben.
Richtig. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Protonenpumpenhemmer werden viel zu häufig verschrieben. Ja, also ein Großteil wird unnötigerweise verschrieben. Man muss da sicherlich sehr, sehr viel kritischer mit umgehen. Inzwischen gibt es sie ja sogar ohne Rezept direkt zu kaufen in niederer Dosierung. Also es ist ein super Medikament für denjenigen, der es braucht, aber muss immer drüber nachdenken, muss es wirklich sein.
Sodbrennen, saures Aufstoßen, die Refluxkrankheit, unser Thema heute in der Sprechstunde. Unser Studiogast ist Professor Tobias Göser von der Universitätsklinik in Köln. Und wir haben eine erste Hörerin, Frau Petra Obst. Sie ruft an aus Neustadt an der Weinstraße. Schönen guten Tag, Frau Obst.
Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich durchgestellt wurde.
Sehr gerne, bitte sehr.
Ich habe jetzt kürzlich eine Magenspiegelung gehabt und dabei wurde Barrettöselverguss diagnostiziert. Circa 15 cm hinter der oberen Zahnreihe bei einer kleinen Hiatushernie. Leichte Magenschleimhautentzündung, aber kein Keim wurde diagnostiziert. Ich habe grundsätzlich seit 13 Jahren eine diagnostizierte Zöliakie. Im Rahmen dessen kommt es immer mal wieder zu Diätfehlern. Ich habe dabei dann sehr, sehr starkes Erbrechen. Da könnte ich mir das am ehesten mit erklären, dass es jetzt zu einer Vorstufe von Krebs gekommen ist, weil Sodbrennen tritt eigentlich selten bei mir auf, eher mal ein Magendruck, aber häufig trockenes Aufstoßen.
Jetzt vielleicht mal, warten Sie mal, ja? Gehen wir mal Schritt für Schritt. Ösophagus Barrett.
Also, Herr Köser. Genau, also der Barrett ist eine, ja, schon eine Veränderung in der Speiseröhre, typischerweise ganz unten beginnt er am Übergang von der Speiseröhre in den Magen. Durch den chronischen Säurereiz in dieser Region kommt es zur Umwandlung der Schleimhaut und entsteht die Barrett-Mucosa, nennt man das. Das sind Zellen, die ähneln eigentlich viel mehr dem Darm als der Speiseröhre. Und deswegen haben die auch so einen gesonderten Namen. Und aus denen kann sich ein Tumor entwickeln. Allerdings hat man das Risiko früher sehr viel höher eingeschätzt, als es heute ist. Heute ist ganz entscheidend für die Frage, wie ausgedehnt ist dieser Barrett? Ist es, sag mal, nur 3-4 Millimeter über dem Übergang? Oder es gibt Patienten, da geht es über 10-15 Zentimeter.
Also das wäre schon mal wichtig zu wissen.
Genau. So. Ob das also ein Short-Segment oder Long-Segment-Barrett ist, wie die Unterscheidung ist.
Und Frau Obst sagte,
bei mir ist es ungefähr 15 cm hinter der oberen Zahnreihe.
Das kann nicht sein, weil 15 cm, das ist ja schon oben der Schließmuskel an der oberen Speiseröhre, nicht an der unteren.
Ja, und deshalb stutze ich und denke eher an die Zöliakie, an dieses starke Erbrechen, was also dann 3, 4, 5 Mal auch hintereinander sein kann mit starkem, starkem Würgereiz.
Also es gibt etwas anderes, hat aber mit Barrett eigentlich nichts zu tun. Es gibt Magenschleimhautinseln, die in der oberen Speiseröhre auftreten können, haben ganz viele Menschen, ist völlig harmlos, wird von uns in der Regel bei der Endoskopie nicht mal beschrieben, weil es so häufig ist, jeder Zehnte hat es, kann vielleicht mal ein bisschen Heiserkeit verursachen, so ein Druckgefühl im Rachen, aber in der Regel ist es bedeutungslos, hat aber mit Barrett nichts zu tun.
Das andere, was Sie, was Frau Obst als Stichwort genannt hatte, sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Spielen die sich in dem Bereich ab oder spielen die sich eher, sage ich mal, eine Etage tiefer also ab im Darm?
Also die Erkrankung, die sie genannt hat, ist eben diese chronische Dünndarmentzündung, so eine Autoimmunerkrankung, die einfach zu einer Weizenunverträglichkeit im weitesten Sinne führt. Und das ist was ganz anderes.
Weitere Fragen, weitere Antworten nach den Nachrichten. Und uns zugeschaltet ist Professor Bernd Mühlbauer. Er ist Direktor des Instituts für klinische Pharmakologie vom Klinikum Bremen-Mitte. Und außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Schönen guten Morgen, Herr Professor Mühlbauer.
Moin, Herr Winkelheide.
Eine ganz wichtige Medikamentengruppe, um Sodbrennen zu unterbinden, diese sogenannten Protonenpumpenhemmer. Wie funktionieren die eigentlich?
Ja, das ist pharmakologisch eine ziemlich lustige Geschichte. Die werden aufgenommen in den Körper, verbreiten sich dann aber im Körper über das Blut und verhindern die Freisetzung von Wasserstoffionen, also das, was die Säure ausmacht, von der Innenseite der Magenwand. Und dadurch kommt es dann zu einem Abfall der Säure in der Magenflüssigkeit.
Nun ist die Magensäure ja auch wichtig. Oder anders gefragt, wie sieht es aus mit den Nebenwirkungen, wenn man diese Protonenpumpenhemmer über längere Zeit nimmt?
Ja, ich glaube, da haben Sie schon das richtige Stichwort genannt. Bei kurzzeitiger Einnahme braucht man sich über Nebenwirkungen eigentlich kaum Gedanken zu machen. Protonenpumpenhemmer gehören zu den, ich glaube, am meisten eingesetzten Arzneimitteln überhaupt weltweit. Das heißt also, da würden wir, wenn es da wirklich dramatische Nebenwirkungen gäbe, auch kurzfristig würden wir was wissen. Spannender ist die langfristige Einnahme. Und da werden sehr unterschiedliche Störungen diskutiert. Das kann den Knochenstoffwechsel betreffen. Also man beobachtet erhöhte Rate an Knochenfrakturen. Das kann Nierengewebsentzündungen bedeuten, Darminfektionen, Nahrungsmittelallergien. Wie Sie schon gesagt haben, Magensäure ist eine Barriere gegen Bakterien, gegen Pilze, gegen Viren, aber natürlich auch gegen Eiweiße, die allergen wirken können. Das heißt also, in der Regel sollte man die PPIs, Protonenpumpeninhibitoren, wir kürzen die PPI ab, so kurz wie möglich nehmen.
So kurz wie möglich heißt wie lange?
Ja, in der Regel, und da muss man eben unterscheiden, was für eine Krankheit des Magens und der Magenschleimhaut zugrunde liegt, sollte man das eigentlich auf wenige Wochen begrenzen, wenn es eben so eine, sagen wir mal, leichtere Magenschleimhautentzündung ist oder irgendwie in Anführungszeichen nervöser Magen. Wir hören das nicht so gerne. Das heißt, das steht auch in der Fachinformation, also in dieser Information für Fachkreise drin, dass man das auf wenige Wochen begrenzen sollte. Und wenn dann tatsächlich die Beschwerden weiter bestehen, dann sollte man eben auch an andere Dinge denken, wie Ernährungsumstellung. Körpergewichtsreduktion führt regelmäßig zu einer Verbesserung, vielleicht Strategien zum Stressabbau. Rauchen ist fast immer ein Triggerfaktor für Magensäure. Bei so anderen Dingen wie Alkohol, Kaffee und Fruchtsäften muss man individuell probieren. Das ist nicht homogen. Aber die Ausnahme ist natürlich der echte Reflux, die echte Refluxerkrankung, wenn eine sogenannte Entzündung der Schleimhaut in der Speiseröhre eintritt, weil zum Beispiel die anatomische und die funktionelle Barriere zwischen Magensäure und Speiseröhre nicht gut klappt. Das erfordert dann tatsächlich auch mal häufiger den Einsatz von Protonenpumpeninhibitoren, PPIs, über längere Zeit, Monate, auch mal über ein Jahr. Aber dann müssen die begleitenden Ärztinnen und Ärzte sorgfältig auf die Nebenwirkungen achten, mit vielleicht Laboruntersuchungen, mit vielleicht gezielten Untersuchungen, und dementsprechend ist das dann nicht so ganz heikel angesichts der genannten Nebenwirkungen.
Aus Sicht des Pharmakologen, aufhören, absetzen, muss man da was Besonderes beachten?
Das ist ein absolut wichtiges Stichwort. Protonenpumpeninhibitoren, insbesondere wenn man sie längere Zeit eingenommen hat, darf man auf keinen Fall plötzlich absetzen, dann gibt es so einen sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt also, die Magensäure sprudelt dann, also umgangssprachlich genannt. Und dementsprechend muss man Protonenpumpeninhibitoren langsam, allmählich, das Fachwort ist ausschleichend, absetzen. Das heißt also, zuerst die Dosis reduzieren, und wenn man dann ein paar Tage Dosis reduziert hat und es ging gut, dann kann man vielleicht jeden zweiten Tag einnehmen statt jeden Tag und dann vielleicht jeden dritten Tag. Also ein Absetzen Protonenpumpeninhibitoren erfordert tatsächlich Wochen.
Mhm. Professor Bernd Mühlbauer, stellvertretender Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und Direktor des Institutes für klinische Pharmakologie am Klinikum Bremen-Mitte. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne, Herr Winkelheide.
Und einen schönen Tag Ihnen.
Ebenfalls.
Sodbrennen, saures Aufstoßen, Refluxkrankheit, unser Thema heute hier. Heftiges Nicken vorhin habe ich wahrgenommen, als Sie, Herr Göser, als es um das Ausschleichen ging. Das ist tatsächlich ganz wichtig. Gibt es auch andere Konstellationen, wo so ein Rebound, also so ein Wiederhochkommen der Magensäure ein Risiko ist?
Ja, ich meine, das letztendlich beruht es ja auf einem Mechanismus, der folgendermaßen funktioniert. Ich blockiere mit irgendwas die Magensäureproduktion. Das heißt, der Magen hat einen Sensor und sagt, ich möchte jetzt sauren Mageninhalt haben. Ja. Jetzt bremse ich das. Entweder indem ich Medikamente gebe, wie diese Protonenpumpenhemmer, oder eben zum Beispiel mit Heilerde, kann man es auch mit Natriumbicarbonat oder Natriumcarbonat trinken. Dann wird die Säure ja auch gepuffert, abgeblockt. Aber was passiert? Der Magen denkt sich, Moment, wo ist meine Säure? Und regelt die Systeme hoch, die die Säureproduktion anregen, und dann ist die Wirkung des Bicarbonats oder des Carbonats weg und dann ist umso mehr Säure da. Das ist das gleiche, das Rebound-Phänomen. Das gleiche hat man, wie gesagt, gerade eben schon schön gehört. Es gibt eine interessante Studie zu gesunden Probanden, also gesunden Studenten, denen hat man 6 Wochen lang Protonenpumpenhemmer gegeben und danach konnten sie die Hälfte nicht mehr absetzen. Weil sie einfach, sobald man es abgesetzt hat, war das System hochgeregelt. Sie haben noch mehr Säure produziert und hatten Beschwerden, die sie vorher nie hatten.
Okay, also man muss mit
PPIs
auch tatsächlich vorsichtig sein und ausschleichen.
Und sehr bewusst auch damit
umgehen. Heilerde auch ausschleichen?
Ja, die Heilerde hilft immer nur kurz, aber langfristig wird es zu keiner Besserung führen.
Am Telefon, Herr Hund, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Hier Hund, also Marc Breit, grüße. Also ich hatte ziemlich lang, eigentlich Jahre, mit Reflux zu kämpfen. Allerdings nur, wenn ich im Bett liege. Mhm. Beziehungsweise auch am Kopf sehr stark nach unten tun.
Ja.
Und da habe ich schon viele Jahre jetzt einfach eins gemacht. Das ganze Bett am Kopfende unter die Füße so 8 bis 10 Zentimeter Klötzchen runterlegen, sodass das ganze Bett schräger steht.
Eine super gute Idee, ja, kann man nur unterstützen. Bei vielen Menschen, die Reflux haben, funktioniert es auch. Häufig geben wir den Tipp, vor allem bei solchen, die operiert wurden, da die Speiseröhre entfernt werden musste wegen einem Tumor, die ganz viele Probleme in diese Richtung haben.
Ja.
Man muss einfach sehen, normalerweise hängt der Magen ja unterhalb der Speiseröhre, wenn wir stehen.
Genau. Ja,
und damit ist keine Gefahr. Sobald wir es aber hinlegen, liegen ja Speiseröhre und Magen auf gleicher Höhe. Und wenn dann der Verschluss nicht dicht ist, kann das zurücklaufen. Und eine Erhöhung des Kopfendes um 10 Zentimeter reicht. Wobei, die meisten haben ja nur so einen Rost, mit dem man den Oberkörper hochnehmen kann, was zur Folge hat, man kann nicht mehr auf dem Bauch oder nicht mehr auf der Seite liegen.
Genau.
Wenn man aber das ganze Bett schräg stellt, ne, also über die gesamten 2 Meter, wie Sie es gemacht haben, mit einem Klotz unter dem Kopfende, erreicht man viel mehr.
Mhm.
Sehr guter Vorschlag.
Ist im Prinzip eine kleine Maßnahme und da braucht man nicht weiter nachdenken, weil jeden Tag ist man nachher in der Nacht im Bett. Und also was Sie gerade eben angesprochen haben mit der Heilerde, die nahm ich sehr gerne, aber nur bei Akuten.
Genau, es hilft auch nur beim Akuten, aber hilft auch nur ganz kurz, weil es nimmt die Säure weg und eine Viertelstunde später haben Sie mehr Säure wie vorher.
Mhm. Ja, dank an Herrn Hund, Grüße nach Marbreit und wichtiger Tipp mit den Zähnen, das ist im Prinzip so ein Backstein, ne? Also reicht schon.
Genau.
Anderer Tipp, den man häufig hört, ist auf der linken Seite liegen, dass dann der Magenausgang auch
Das ist die Hoffnung, dass es dadurch weniger zurückfließt. Es gab da sehr umständliche Versuche, wo tatsächlich dann die Probanden, die an der Studie teilgenommen haben, in dieser Lage festgeschnallt wurden. Ich mag mir nicht vorstellen,
nicht so
wie das ist, zu schlafen, zwangsweise links liegend. Funktioniert ja auch nicht. Ich glaube, das ist wenig realistisch.
Hm. Also eher Wunschgedanke, die Anatomie austricksen zu können.
Ja, das mit dem Kopfende höher stellen ist sicherlich oder die schlauere Idee.
Ja. Herr Schröder ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben eine Chili-Frage.
Ja, ich habe beobachtet, dass ich würze, wenn ich koche, ziemlich stark. Mhm. Wobei ich versuche, immer eigentlich Salz und Pfeffer zu ignorieren und das zu ersetzen durch entweder ganze Früchte wie Jalapenos oder Chili. Mhm. Und nun wollte ich mal hören, ob das auch den Refluxeffekt beschleunigt oder sich auswirkt darauf, wenn man stark würzt.
Ja, also Sie müssen immer zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist, produziere ich mehr Säure? Und ja, ja, das tun Sie. Indem Sie jetzt ein stark gewürztes Essen zu sich nehmen, dann wird der Magen signalisiert, produziere jetzt mehr Säure. Wenn die Säure im Magen bleibt, na, dann passiert gar nichts. Wenn Sie jetzt einen Säurehemmer nehmen, wie einen Protonenpumpenhemmer, dann passiert auch nichts, weil die Säure kann ja gar nicht produziert werden. Insofern, ja, es kann ein Problem sein bei Patienten, die einen undichten Verschluss haben, die zusätzliche Säure nicht ertragen.
Also das Problem ist nicht die mehr produzierte Säure, sondern...
Das ist ganz kürzlich ja so, genau.
Genau. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Schröder. Grüße nach Kremitzmühlen. Und es sind viele Fragen gekommen zu der Säureproduktion. Und zwar auch auf Ihren Hinweis hin, dass bei Whisky auch nicht mehr Säureproduktion angeregt wird, aber also bei Bier dafür umso mehr. Ja. Und dann ist dann die Frage, ja, was sind das denn für Zusatzstoffe, wenn es nicht der Alkohol ist, die das sozusagen triggern? Und sind die in alkoholfreiem Bier drin oder nicht drin?
Ehrlich gesagt weiß ich es nicht ganz genau, aber ich würde vermuten, sie sind genauso drin. Also letztendlich sind es die Geschmacksstoffe, die das Ganze auslösen. Also es ist jetzt nicht das Brennen des hochkonzentrierten Alkohols, das hier die Säureproduktion auslöst, sondern es sind die Geschmacksstoffe, die für uns den Alkohol überhaupt erst trinkbar machen. Weil wer würde einen puren Alkohol trinken? Schmeckt ja wahrscheinlich erstens mal nach gar nichts und fürchterlich. Ja. Und deswegen denke ich auch, mit Bier wird es ähnlich sein. Und bei Weißwein ist es auch so. Die süßen Weine locken in der Regel mehr Säure als die herben.
Ja. Und Rotwein ist manchmal auch ein Problem, ne?
Ja,
und sind auch die Zusatzstoffe. Ja.
Macht dann auch noch eine Entspannung der Muskulatur. Mhm. Damit wird der Übergang Speiseröhre-Magen, wo ist ja ein Ringmuskel, der wird entspannt. Und damit dann legt man sich nach einem Roteinessen mit kräftig auch Käse und damit wird der Magen langsam entleert. Die Säure bleibt im Magen, man legt sich hin und es läuft zurück und dann geht's los.
Okay. Bettina Post ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Bei Ihnen geht es mehr um die Zitrusfrüchte, ne?
Ja, es geht also darum, dass ich auch eine Refluxkrankheit habe und inzwischen eine Entzündung in der Speiseröhre schon habe und auch die Pumpenhemmer gerade nehme, noch eine Woche und dann soll ich es langsam ausschleichen lassen. Mhm. Ich habe aber noch keine Besserung insofern gemerkt. Mein Arzt sagte mir, ich sollte darauf achten, dass ich keine Zitrusfrüchte zu mir nehme. Also auch, was Sie eben gesagt hatten, Weißwein, Prosecco und Rotwein oder Alkohol, Kaffee, das mache ich auch nicht. Dann habe ich mir aber gedacht, ich möchte jetzt nicht immer diese Tabletten nehmen müssen, langfristig, weil das ja schon Reflux zweiten Grades ist. Und hatte überlegt, es muss doch irgendwie so sein, dass es mal besser wird. Und habe mir Gedanken über eine basische Ernährung gemacht und hatte mir dann mal einen basischen Einkaufskorb im Internet ausgedruckt. Und da wird ja immer angegeben, was säurebelastend ist und was nicht. Und hier steht nun mal drin, dass Orangensaft und Orangen zum Beispiel nicht eine Säurebelastung hätten.
Aber Entschuldigung, wenn ich Sie mal an der Stelle unterbrechen darf, ja. Es geht nicht um die Säurebelastung der Lebensmittel oder ob die sauer oder basisch sind. Aha. Ja, also wenn Sie, was weiß ich, einen Zitronensaft trinken oder, das ist natürlich sauer, aber die Säure, die im Magen herrscht, ist viel, viel stärker. Da ist die Zitronensäure ja eine relativ schwache Säure verglichen mit der Salzsäure, die man im Magen hat. Die Frage ist immer nur, ob das Lebensmittel, das wir zu uns nehmen, vom Körper interpretiert wird als, da brauchst du jetzt Säure, damit es ordentlich verdaut oder desinfiziert oder was auch immer wird. Und das ist unabhängig davon, ob das Lebensmittel selber basisch oder sauer ist.
Ach so, das heißt also, man muss jetzt gar nicht Logik. Das so umstellen auf eine basische Ernährung.
Genau, weil das würde gar nichts ändern. Der Magen will letztendlich die Säure die braucht er zum Beispiel, um die Fettverdauung loszulösen, auszulösen oder um Lebensmittel zu zerkleinern, dafür oder um auch Bakterien abzutöten. Das ist ja unabhängig davon, ob sie basisch oder sauer essen.
Mhm. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Post aus der Nähe von Flensburg. Und Herr Jeckel bringt noch das Stichwort Zwerchfell. Also welchen Einfluss kann das Zwerchfell auf Reflux und Sodbrennen haben?
Gute Frage.
Tiefes Luft holen.
Ja, genau.
Längeres Kapitel.
Es geht jetzt um die Frage, wie funktioniert der Verschluss zwischen Speiseröhre und Magen? Das ist zum einen, ist in der Wand eingearbeitet ein Ringmuskel, gerade eben schon benannt, unter Rotwein zum Beispiel erschlafft, also ein Ringmuskel, der dicht hält. Und das zweite ist aber, dass an der gleichen Stelle von außen das Zwerchfell draufdrückt. Irgendwie muss ja die Speiseröhre, die im Brustkorb verläuft, runter in den Magen führen. Und das geht durch das Zwerchfell hindurch. Und diese Zwerchfellschenkel, die quetschen zusätzlich die Speiseröhre ab. Beispielsweise man presst, man hustet, dann wird gleichzeitig das Zwerchfell eng gezogen und damit kann nichts aufsteigen an Säure. Nun gibt es aber, und jetzt komme ich zu dem Problem, je älter wir werden, dann lockert sich dieser Verbund zwischen Speiseröhre und Zwerchfell, wo die Speiseröhre außen am Zwerchfell angewachsen ist, und dann kann die Speiseröhre oder kann der Verschluss, der in der Speiseröhre ist, nach oben rutschen, Zwerchfell bleibt, wo es ist, und dann liegen die beiden Verschlüsse nicht mehr auf der gleichen Höhe. Das heißt, der von der Speiseröhre ist weiter unten als der von der, Entschuldigung, ist weiter oben als der vom Zwerchfell und die Folge ist, der Fluss ist nicht mehr so dicht. Das nennt man einen Zwerchfellbruch, den ganz viele Menschen haben.
Und diese anatomische Besonderheit hat dann Folgen?
Nicht zwangsläufig. Also Sodbrennen ist ein außerordentlich häufiges Symptom. Man geht davon aus, etwa jeder Zehnte hat Sodbrennen immer wieder. Und der Zwerchfellbruch findet sich bei etwa 30-40% der Menschen in zunehmendem Alter immer mehr. Also nicht jeder Zwerchfellbruch wird zu Sodbrennen führen, aber es ist eine der Erklärungen, wieso es zu Sodbrennen kommen könnte.
Ja. Am Telefon eine Hörerin aus der Nähe von Dresden, Christina. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich hatte vorhin schon angerufen und es ist da geht darum, dass ich auch eine Verätzung der Speiseröhre mittlerweile von zweiten Grades habe. Ich wurde dann auch auf Pantoprazol gesetzt und habe das, weiß nicht, 3-4 Wochen genommen, wenn es überhaupt so lange war, weil ich derartige Nebenwirkungen hatte, dass ich mir den Beipackzettel da nochmal genauer durchgelesen habe und festgestellt habe, das möchte ich jetzt nicht den Rest meines Lebens nehmen, wie mir mein Arzt gesagt hat, weil ich innerhalb der 3-4 Wochen über 8 Kilo zugenommen habe. Ich bin müde geworden, ich bin beim Arbeiten vom Computer eingeschlafen. Das ging gar nicht mehr. Und habe dann mir auch über die Heilerde und Flohsamen und irgend so ein Graspulver eine Weile mich damit therapiert. Das ging, aber das war mir dann ein bisschen zu umständlich. Ich habe die Ernährung ein bisschen umgestellt, dass ich mehr auf Geflügelfleisch und Gemüse gegangen bin. Aber so ganz von Schokolade komme ich auch nicht weg. Gott sei Dank liebe ich die hochprozentige, also die 90-prozentige. Das geht dann wieder, da ist nicht so viel Zucker drin.
Ist das besser?
Ja, da ist nicht so viel Zucker.
Okay. Also,
mein Problem hat sich aber eben über die Zeit jetzt auch noch erweitert, dass ich eben auch Rückenschmerzen habe, weil halt.
Aber das hat jetzt mit der Speiseröhre nichts zu
heute
tun.
Nicht so in
also mein Osteopath hat schon gemeint, dass eben so die Brustwirbel.
Aber lassen Sie uns mal erstmal auf den Reflux gehen und die.
Also, wenn das zweitgradige Refluxösophagitis ist, dann ist es schon so an der Grenze, ob es denn langfristig mit einer Bedarfstherapie mit Protonenpumpenhämmern funktionieren wird. Das heißt, man nimmt es dann nur, wenn man Beschwerden hat, für ein paar Tage lässt es wieder sein. Generell muss man sagen, ein Protonenpumpenhämmer, die sind nicht alle gleich. Pantoprazol, was gerade angesprochen wurde, ist der schwächste in dieser Gruppe. Es gibt wesentlich stärker wirksame Medikamente. Und wenn die Wirkung nicht ausreichend ist, wäre nicht das erste Mal, die Wirkung zu verstärken und zu gucken, ob es überhaupt weggeht damit. Sprich,
Also wenn so eine Testbehandlung sozusagen.
Genau. Mhm. Und wenn dann die Nebenwirkungen auftreten und am Pantoprazol, ja, dann würde ich das Präparat wechseln. Es gibt ja dann 4, 5 andere noch, die man stattdessen nehmen kann. Omeprazol, Esomeprazol, Rabeprazol und wie sie alle heißen. Ja, dann würde ich einfach mal die Substanz wechseln. Die sind dann auch stärker also wirksam und gucken, ob
es Beschwerden hilft. Halt, also Müdigkeit und solche genau. Sachen.
Und man sollte es schon mindestens 4 bis 8 Wochen konsequent in ausreichender Dosierung machen, um einen einigermaßen sicheren Effekt zu haben, um sagen zu können, es hilft oder es hilft nicht. Pantoprazol 2x40 ist in der Regel oder bei vielen nicht ausreichend als Test.
Aber das klang ja jetzt so nach einem 2-Wochen-Versuch und dann
zu kurz.
Zu kurz. Ne? Also Tipp eher nochmal.
Eher nochmal länger zum Arzt und konsequent und tatsächlich die Säure wirklich versuchen, mal ganz rausnehmen und schauen, geht's damit weg? Wenn nicht, muss man ja darüber nachdenken, hat es eine ganz andere Ursache. Ist es ein nicht saurer Reflux? Gibt ja auch andere Möglichkeiten noch. Hm. Und dann wird man nicht immer nur nach der Säure schielen.
Hm. Ein Hörer merkte an, dass wir schon kurz über die Auswirkungen des Reflux auf die Lunge gesprochen haben, aber bei ihm war das sozusagen, gab es einen permanenten Reizhusten und da hat der Pneumologe dann auch den Reflux diagnostiziert oder dabei geholfen, den zu diagnostizieren und hat dann aber auch eine beginnende Veränderung des Lungengerüstes erkannt, also eine Fibrose. Kann das miteinander zusammenhängen, also Reflux und Fibrose?
Tja, das hatten wir vorhin kurz besprochen. Es gibt eine Assoziation, ob es wirklich kausal ist, sprich im Sinne von der Reflux löst es aus und wenn ich den Reflux jetzt beseitige, dann ist es vorbei. Muss sagen, dass viele Hals-Nasen-Ohrenärzte die Diagnose einer Entzündung des Kehlkopfes stellen auf dem Boden eines Refluxes. Schwieriges Thema. Wir wissen aus Studien, bei 1 von 10 hilft eine Antirefluxbehandlung, bei den anderen 90% hilft sie nicht. Wenn man es probieren will, heißt es, einen Protonenpumpenhemmer in einer ausreichend hohen Dosierung über mindestens 6 Wochen nehmen und wenn sich dann nichts geändert hat an der Stimme, dann würde ich es auf jeden Fall wieder ausschleichen.
Mhm. Wann ist der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, ob man eine Operation macht oder nicht, fragt ein Hörer. Sein Arzt sagt im Moment noch, nö, lieber erstmal medikamentös und dann weiter beobachten.
Also ganz wichtige Frage. Also man denkt über eine Operation idealerweise bei denjenigen Patienten nach, die auf einen Protonenpumpenhemmer ansprechen. Denn der anspricht, aber nicht von wegkommt und immer eine hohe Dosis braucht, das sind diejenigen, wo man vor allem bei Jüngeren über eine Operation nachdenken sollte. Die Operation ist kein Ersatz für Patienten, die auf Protonenpumpenhemmer gar nicht ansprechen. Man muss aber wissen, im Verlauf des Lebens werden von den Operierten etwa 30% wieder einen Protonenpumpenhemmer nehmen müssen, weil die Wirkung auch einer Operation mit der Zeit nachlässt.
Das berichtet ein Hörer, der sagt, so über die letzten Jahre hat sich sozusagen der Erfolg verflüchtigt und er hat dieselben Probleme wieder wie vorher. Fragt, kann die Operation wiederholt werden oder ist die Alternative Dauermedikation?
Ja, kann wiederholt werden, würde ich Ihnen aber raten, sich an ein Refluxzentrum oder auf Speiseröhrenzentrum zu wenden, weil die Ergebnisse sind schlechter als bei der ersten Operation und erfordert etwas mehr Expertise.
Mhm. Starke Mundtrockenheit, Geschmacksstörung, kann das auch durch Sodbrennen verrufen werden?
Möglicherweise. Aber wahrscheinlicher sind es eine gestörte Nasenatmung und Atmen über den Mund.
Fragen Sie neben dem Gastroenterologen auch Ihren HNO.
Genau.
Sodbrennen und saures Aufstoßen, was tun gegen Reflux? Das war heute Thema unserer Sprechstunde und zu Gast im Studio war Professor Tobias Göser, Direktor der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie an der Universitätsklinik in Köln. Vielen Dank, Herr Göser, schön, dass Sie hier waren.
Ja, sehr gerne, wie immer.
Und Dank auch allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben, Fragen gestellt haben, von ihren Erfahrungen berichtet haben. Einen schönen Tag wünscht Martin Mikleide.